Also mich hat er auf jeden Fall überrascht. Am Anfang, also die erste Folge, du denkst dann irgendwann so, ja, die Geschichte ist jetzt eigentlich vorbei, oder? Und dann geht's aber erst richtig los.
Und ich persönlich, muss ich sagen, kam nicht so hundertprozentig mit der Erzählweise der beiden Hosts klar. Ich fand es so ein bisschen affektiert.
Und es klingt irgendwie alles wahnsinnig kompliziert und kleinteilig und teilweise auch nebulös, aber trotzdem hat mich wirklich wahnsinnig interessiert, wie das ausgeht.
Das ist ein schönes Beispiel, wie was Lokaljournalistisches für eine größere Zielgruppe erzählt werden kann.
Und ja, der weiß halt auch, wie man es macht und wie man es erzählt, und es hat eine super Dramaturgie und ja, ich finde es fantastisch.
Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
Heute mit Mike Herbstreut. Hallo. Und wir befinden uns im Oktober 2025 in einer Podcast-Welt, in der es nicht so richtig gut aussieht für kreative Storytelling-Podcasts. Studios wie Pineapple Street oder Wondery, die beliebte Vorzeigeshows gemacht haben, über die wir hier auch schon oft gesprochen haben, Missing Richard Simmons, Dirty John, The Eleventh, The Shrink Next Door, die haben alle zugemacht oder sind zugemacht worden von den Firmen, die sie noch vor ein paar Jahren für Millionen von Dollar gekauft haben. Im Fall von Wondery hat Amazon damals sogar 300 Millionen Dollar bezahlt für diese Podcast-Produktionsfirma. Und auch aus Deutschland hört man von vielen kleineren und auch dem ein oder anderen größeren Podcast-Studio, dass es nicht gut aussieht momentan. Und wir wollen darüber heute sprechen, aber wollen hier gar nicht so einen trübsinnigen Abgesang anstimmen, sondern wir wollen darüber sprechen im Kontext von Podcasts, die uns in letzter Zeit Hoffnung gegeben haben für dieses Genre des Storytelling-Podcasts oder die uns vielleicht auch erst so richtig dafür begeistert haben. Und das mache ich heute mit zwei Gästen. Mit dabei sind meine Deutschlandfunk-Kollegin Pia Behme, die Teil ist vom Team des Podcasts Tatort Kunst, von dem es ab 6. November neue Folgen gibt. Hallo Pia.
Hallo.
Und Jens Thiele, Podcast-Produzent, hat unter anderem für ACB Stories an Podcasts wie God Code, Das Leben des Brain oder Scambit mitgearbeitet und schreibt den Podcast-Newsletter Podnotes bei Substack, den ich sehr empfehlen kann. Hallo Jens.
Hallo Mike.
Und ich glaube, ein guter Einstieg in das Thema ist vielleicht der Podcast, Pia, den du heute mitgebracht hast. Ein Podcast aus dem Jahr 2020, als die Storytelling-Podcast-Welt noch in Ordnung war, als noch Geld da war und viele dieser Formate noch zu TV- oder Streaming-Serien auch adaptiert worden sind. Und das sollte auch mit diesem Podcast passieren, wurde zumindest mal angekündigt, aber ist auch schon ein paar Jahre her. Es geht um Wind of Change. Wie würdest du den Podcast beschreiben?
Wind of Change, das ist eine achtteilige Serie und darin, ja, wir hören einen Journalisten, der einem Gerücht nachgeht und versucht eben diese Frage, Wind of Change, der Song der Scorpions, wurde der von der CIA geschrieben oder hatte die CIA irgendwas damit zu tun? Also schon mal eine Frage, die einen auf jeden Fall aufhorchen lässt. Und dann begleitet man ihn bei seiner Recherche, also ne, wie man das oft kennt, der Protagonist ist hier vor allem der Reporter, würde ich sagen, und wir sehen ihn so oder hören ihn bei seiner Reise durch dieses, also er ist da wirklich an super vielen Orten unterwegs, um diese Frage zu beantworten.
Ich finde, was den Podcast sehr, sehr stark macht, ist, wenn er in so eine Art Spionage-Thriller abdriftet, wenn da dann diese ganzen Ex-CIA-Leute interviewt werden. Ich habe einen Ausschnitt mit, da nimmt der Host des Podcasts, Patrick Redden Keefe, ein Telefongespräch von seinem Freund auf, dem eine Quelle aus der CIA von eben dieser Geschichte erzählt hat mit Wind of Change und dass CIA da so die Hand im Spiel gehabt hätte mit den Scorpions. Und er telefoniert da mit dieser Quelle und fragt ihn, ob der sich für diesen Podcast interviewen lassen würde.
So, do you remember the story you told me like 10 years ago about the band? And so you were the genesis of this, and I know that, you know, it would be difficult for you to tell it on the record, but I'm wondering if you would do it with like, you know, a different name and a scratchy voice and be interviewed.
Right. Right, of course. Yeah. yeah, no, that's true.
Yeah, of course, what, hence the reason I called you, of course, of course, of course, of course, of course.
Michael hangs up.
Sorry, dude.
Not gonna happen.
Tell me everything. What happened?
He was just like, it's a felony. There's no fucking way I can tell you this story on the record with my voice, anything. Like, I'll go to jail for this. You know, like, any story but this story. Can't do it.
Fuck. Really?
He got very sensitive and said, dude, I can't. It's a felony. I'll go to jail for a long time. And then he reiterated at the end, is like, I hope you understand, like, you can never talk about me in relationship to this story.
Right.
It is not something I should have told you.
Und das macht es ja schon mal direkt interessant. Es ist was, was er gar nicht hätte erzählen dürfen. Er weigert sich da mitzumachen. Das verleiht dem Ganzen direkt so eine, ja, als ob es legitim wäre, als ob da was dran ist auch an diese Story. Zieht einen auf jeden Fall sehr, sehr rein. Wie ging es dir, Jens, mit diesem Podcast?
Ja, ich fand den Podcast, als ich ihn gehört habe, wirklich großartig. Ich glaube, das war wirklich nach Serial für mich so ein kleines Erweckungserlebnis tatsächlich, als ich den gehört habe, weil er einfach so großartig ist, halt mit dieser obskuren These anfängt, die man selbst aber nach und nach immer mehr anfängt zu glauben. Und so dieses Confirmation Bias heißt das, glaube ich, wenn man wirklich überall dann nur noch genau das sieht, was man sehen will. Und ja, man will fast dann daran glauben, dass die These kommt. Und Patrick Radenkeef, der Autor oder Host dieser Serie, ist halt wirklich auch ein super Autor, der für den New Yorker viel geschrieben hat, eigene Bücher geschrieben hat. Und ja, der weiß halt auch, wie man es macht und wie man es erzählt. Und es hat eine super Dramaturgie. Und ja, ich finde es fantastisch.
Also ich weiß nicht genau, wann ich das in 2020 gehört habe, aber das war ja auch diese Corona-Zeit. Und ich weiß noch, die letzte Folge habe ich in einem Park in Köln gehört, auf meiner Lieblingsparkbank. Und habe danach diesen Song bestimmt dreimal hintereinander gehört oder so. Also da hat sich halt was verändert. Und das ist so dieses gute Storytelling auch. Ne? Am Ende dieser Geschichte, dieses Podcasts, war der Song für mich was anderes, als was er vorher war. Und das fand ich sehr stark daran.
Das kann ich total nachvollziehen. Bei mir war das auch so, dass mich der total mitgenommen hat damals, dieser Podcast, und ich auch immer extrem drauf gewartet habe, wann kommt jetzt die nächste Folge raus. Und ich weiß noch damals, wie toll ich den fand und fand es total interessant, ihn jetzt mit diesen ja, 5 Jahren, mehr als 5 Jahren Abstand, nochmal zu hören, weil sich so ein paar Sachen haben sich dann jetzt beim zweiten Hören mit diesem Abstand doch auch ein bisschen für mich verändert. Also ich fand zum Beispiel spannend, gerade jetzt bei dieser Szene, die ich eingespielt hatte, es geht darum ja, dass der Freund seines Freundes, obwohl, nee, es ist sogar ein ehemaliger Kollege des Freundes seines Freundes, der die Geschichte erzählt. Und egal wie interessant die Geschichte ist, ist das schon sehr viel Hörensagen, aber er schafft es, das so zu verkaufen, dass man immer, auch wenn eigentlich im Lauf des Podcasts eben sehr, sehr viele Leute sagen so, nee, die CIA, die hatte damit nichts zu tun. Er schafft es immer, diesen Zweifel daran zu sehen und dass vielleicht doch was dran sein könnte. Und das fand ich jetzt im Nachhinein nochmal sehr, sehr spannend und ist mir jetzt viel, viel mehr aufgefallen, als es mir beim ersten Hören damals aufgefallen ist.
Ja, so ging es mir auch. Also, dass es doch ein bisschen dünner war und ein bisschen länger gezogen auch zum Teil als... Also irgendwie hat er es geschafft, das trotzdem so spannend zu halten. Weil ich finde, eigentlich ist die Frage des oder eine zentrale Frage von diesem Podcast gar nicht, hat die CIA diesen Song geschrieben, sondern es geht ja auch viel darum, wie wird Kultur durch Politik und Geopolitik beeinflusst oder auch von Politik genutzt. Das fand ich so einen starken Aspekt, der da auch sehr, ne, sehr stark ist.
Ich fand auch großartig und heute auch wieder, im Grunde ist das ja so eine kleine Parabel über das Entstehen von Verschwörungsmythen. Und das funktioniert halt, also weil wirklich, du sagst schon, wie der entstanden ist. Ne? Ich habe von irgendeinem Freund gehört, der irgendwie von einem Bekannten, der vielleicht mal für die CIA irgendwie was gemacht hat, gehört. Und dann ist es aber so eine gute Theorie und man fängt dann wirklich immer mehr an daran zu glauben und es ist was. Und ich finde gerade, weil du gesagt hast, das kommt aus der Corona-Zeit, passte es dazu halt wirklich auch noch so, ne? Weil dann eben diese Verschwörungsmythen ja auch wirklich aufgeblüht sind und der Podcast zeigt wirklich auch so, wie das funktioniert.
Ich finde, dass der Podcast dann auch besonders stark ist, wenn er vielleicht auch so ein bisschen von dieser Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählung dann auch weggeht und sich so ein bisschen beschäftigt mit der Kulturgeschichte und den Fällen, die es in der Vergangenheit vielleicht mal gab, in denen die CIA im Kulturbereich auch so ein bisschen rumgewerkelt hat und sein Hauptbeweisstück dafür, das ist der Film Argo.
Remember Argo, the Ben Affleck movie? You're telling me that there is a movie company in Hollywood right now that is funded by the CIA?
It won the Oscar for Best Picture in 2013. That movie's based on a true story, that during the Iranian hostage crisis in 1980, the CIA successfully exfiltrated a bunch of hostages under the guise of producing a movie. They posed as directors and producers and had an actual script for this movie they were supposedly going to make. It was a Star Wars ripoff, and a production office and storyboards and all the trappings of a real Hollywood film.
The United States government has just sanctioned your science fiction movie.
The whole reason the Argo ruse worked is that real Hollywood people were involved, which gave the fake movie credibility. And that would suggest that there's definitely precedent for this idea that some entertainers have occasionally cooperated in secret with the CIA.
Also das ist so ein bisschen seine Hauptthese. Es ist schon mal passiert, dass CIA mit Menschen aus Kultur, Menschen aus Hollywood zusammengearbeitet hat. Also warum nicht auch mit den Scorpions? Und diese Beispiele, die er immer wieder bringt dafür, das fand ich, hat dem Ganzen dann schon nochmal so eine andere Ebene gegeben, die auch auf jeden Fall gut war, weil sonst wäre es eben sehr viel um diese Verschwörung gegangen.
Also ich fand vor allem das interessant, immer dann, wenn er so ein bisschen breiter, internationaler drauf schaut, also dieses Beispiel, wie Louis Armstrong und Nina Simone in die gerade unabhängig gewordenen afrikanischen Staaten geschickt wurden, um quasi dort US-amerikanischen Vibe irgendwie rüberzubringen. Und so diese Idee von Musik ist ein strategisches Mittel, um irgendwie politische Stimmungen zu beeinflussen. Also dieser Soft-Power-Aspekt, den fand ich so, also den finde ich auch immer noch super spannend, weil da ist ja so viel drin, ne? Also in diesem Podcast Musik, Popkultur, Zeitgeschichte, Geschichte, Politik. Ja.
Ich fand auch auf jeden Fall einen interessanten Blick von einem US-Amerikaner auf die Band Scorpions, zu der wir, glaube ich, alle so ein bisschen nochmal ein anderes Verhältnis haben oder auch zu diesem Song. Er sagt ja selber, Wind of Change in den USA war das jetzt gar nicht, also war schon ein Hit, aber jetzt nicht dieser monumentale Hit, wie er in Europa ist. Und jemand, der mit so einem ganz anderen Blick da nochmal rangeht, hat mir dann, wie es bei dir wahrscheinlich auch war, dann diesen Song nochmal auch so ein bisschen umgedeutet. Das fand ich schon sehr spannend, wie der Podcast das dann auch konnte. Gab es irgendwas an dem Podcast, wo ihr vielleicht jetzt im Nachhinein auch noch sagt, so, das fand ich jetzt vielleicht doch eine Schwäche?
Es ist ein bisschen lang. Also ich glaube, man hätte ihn durchaus auch in 6 Folgen oder so erzählen können. Auf der anderen Seite mochte ich wirklich diesen Sog, den er halt durch die wöchentliche Veröffentlichung erzeugt hat. Also jetzt so als Bingen sozusagen ein bisschen viel, ein bisschen lang vielleicht, aber ja, damals fand ich es okay.
Ich habe vor allem noch die letzte Folge gerade im Ohr. Da trifft Patrick Redden Keefe ja Klaus Meine von den Scorpions. Und es ist, ich musste so lachen zwischendurch, weil also auch weil dieses Gespräch mit den beiden total spannend, irgendwie total gut aufgezogen. Und dann aber zwischendrin zieht er das so auseinander und sagt dann, also dann wird es mir fast wieder ein bisschen zu dünn mit der Faktenlage und so, will er jetzt das damit andeuten? Oder würde das nicht auch ein CIA-Agent sagen in dem Moment? Und das ist, ich glaube, inzwischen wäre ich da ein bisschen kritischer und es wäre mir zu spekulativ.
Also es ist ein Podcast, da jettet jemand um die Welt, ist auch in der Ukraine zum Beispiel. Ein Podcast, der viel gekostet hat, jahrelange Arbeit war. Jetzt hat Pineapple Street Studios, die diesen Podcast mitproduziert haben, jetzt haben die zugemacht. Was mich auch so ein bisschen zu der Frage bringt, ob so ein Podcast in dieser Form heute noch möglich wäre oder wer das auch bezahlen könnte. Was glaubt ihr, könnte sowas heute in dem aktuellen Business-Klima noch entstehen?
Ich glaube schon, dass so ein Podcast noch entstehen kann. Die Möglichkeiten sind wahrscheinlich kleiner geworden, wo der entstehen kann. Ne? Dadurch, du hast es am Anfang gesagt, wirklich viele Studios zugemacht haben oder sich stark verkleinert haben. Es gibt ja schon noch so Podcasts wie Serial zum Beispiel, die schon noch sehr große Podcasts machen mit großen Reportagen, die aber natürlich an die New York Times in dem Fall angebunden sind. Oder es gibt auch den New Yorker, der mit einer Serie namens In the Dark wirklich riesige Investigativ-Podcasts auch machen kann. Ne? Also es gibt es schon noch, aber gerade auch in so einem, mit solchen Thesen und wirklich so ein bisschen auch ja, Spaß oder Fun-Podcast, der es ja auch irgendwie ist. Ne? Also es ist wirklich Unterhaltung und dann in dem großen Maße, der fliegt ja wirklich um die Welt und trifft diese Leute. Ich glaube, er fliegt einmal, ja, in der Ukraine fliegt er, glaube ich, einfach so mal, oh ja, ich war auch mal zu Gast.
Ja, zu einem Konzert, ja, genau.
Also das finde ich, oder als ich mal in Russland war, also das wird schon sehr schwierig. Ginge vielleicht noch in den USA, aber ja, viel, viel weniger als jetzt heute, glaube ich.
Das war damals, 2020, war das einer der beliebtesten Podcasts des Jahres, war auf ganz vielen Jahresbestenlisten auf Platz 1. Ähnlich war es jetzt vor kurzem mit dem Podcast Shell Game von Evan Ratliff. Das war auch eine sehr, sehr experimentelle, sehr kreative Show über künstliche Intelligenz und was man damit alles so anstellen kann. Also er klont da seine Stimme und lässt die Anrufe für sich erledigen. Er hat den produziert mit einem sehr kleinen Team und ich habe letztens ein Interview mit ihm gesehen und da hat er gesagt, dass dieser Podcast, der auch wirklich Nummer 1 war bei ganz, ganz vielen Magazinen, wir haben ihn hier auch besprochen bei Überpodcast, dass der gerade so keinen Verlust gemacht hat durch Abos via Substack und erst profitabel geworden ist durch einen Journalismuspreis, den er gewonnen hat und der mit $50,000 dotiert war. Eigentlich so ein Podcast, den, hätte ich früher gesagt, der wird vielleicht von Pineapple Street Studios veröffentlicht, hat er jetzt ganz persönlich selber gemacht. Und das hat mir schon auch nochmal so ein bisschen Sorgen gemacht.
Ja, stimme ich dir zu. Also ich glaube, viele sagen ja auch, oder viele, einige sagen ja auch, dass das die Zukunft, ne, von solchen Storytelling-Podcasts ist. Also kleines Team, kleine Idee vielleicht auch und sehr, sehr konzentriert auf ein Thema. Ne? Und ja, wie gesagt, Preise, Sponsoring, wie auch immer, ne, so in diesem Bereich. Also vielleicht haben wir da heute auch noch andere Podcasts, die in so eine Richtung gehen.
Was hat sich denn geändert seit 2020? Also wo ist das Geld hin sozusagen?
Ich glaube, erstmal haben es ganz viele mitgenommen, das Geld. Also es gibt da ja so einige, die darüber geschrieben haben und die es nochmal ein bisschen weitergefasst haben. Es gibt im Rolling Stone einen relativ großen Artikel, Who Killed Narrative Podcast, heißt der von Eric Benson, auch so ein Podcaster, eigentlich ein Journalist. Und er beschreibt schon nochmal, was das für eine Goldgräberstimmung eben vor, ja, 5, 6, 7 Jahren war, ne, wo wirklich Millionen da reingeschossen wurden und riesige Premierenpartys. Und dann gab es, was du eben gesagt hast, Mike, Filmrechte, die verkauft wurden. Also er schreibt da, glaube ich, wirklich sowas wie, da haben sich Leute die Nase vergoldet. Ich glaube, da ist einfach viel Geld weggegangen und diese Podcasts sind halt wirklich unglaublich teuer. Ne? Also wirklich so ein Narrative-Podcast, wie wir jetzt gehört haben, Wind of Change mit, ach, ich fliege mal eben um die Welt und ich mache einen 8-teiligen Podcast und Recherche und großes Team dahinter, das kostet halt doch, ist immer noch billiger als Fernsehen, klar, aber darf man nicht unterschätzen. Und ja, wo ist das Geld heute? Gibt's nicht mehr so viel dafür. Ne?
Vielleicht werden ja trotzdem immer noch solche Podcasts produziert. Also so wie Wind of Change, nur eben vielleicht nicht ganz in dieser Größe, ganz in dieser Dimension. Aber du, Jens, hast einen mitgebracht, der mir schon noch das Gefühl gegeben hat, dieses ganze Format ist alles andere als tot. Es ist ein Podcast, der eben nicht ganz diese historische Dimension hat wie Wind of Change, aber in der ein Lokalreporter einen mitnimmt, auch auf so eine Recherche über einen Fall, der erstmal recht kurios wirkt, hinter dem aber viel, viel mehr steckt. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, worum geht's in The Final Days of Sergeant Tips?
Ja, das ist ein 4-teiliger Podcast oder eine 4-teilige Doku-Serie. Der ist fürs New Hampshire Public Radio entstanden. Der Host ist Reporter dafür eben, Todd Bookman. Und der beschreibt darin einen Fall, in dem es im Grunde erstmal um eine verschwundene Katze geht, beziehungsweise eine Katze, die erst verschwindet und von einer Nachbarin der Besitzerin gefunden wird, die sie dann wiederum nicht zurückgeben will, weil sie sagt, die Besitzerin hat diese Katze verstoßen und wollte, dass sie quasi stirbt. Und dann beginnt so ein Streit um diese Katze, also ein Kater ist es genau genommen, der Sergeant Tips eben heißt. Und dieser Streit schlägt riesige Wellen. Ne? Durch Social Media werden Menschen mobilisiert, die wirklich demonstrieren, so als wäre es wirklich irgendwie eine Demo gegen Trump oder so. Polizei ist involviert und das schaukelt sich immer mehr hoch. Aber es gibt so nach und nach so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Mosaik aus verschiedenen, beschreibt eben viele Menschen in dieser Nachbarschaft, in diesem lokalen, regionalen Bereich. Und erzählt eben über Nachbarschaft, über Menschen und Tiere, über Streit, noch einige andere Dinge. Ne? Und das fand ich schon auch sehr, sehr interessant und sehr spannend.
Ich finde, eine der Stärken des Podcasts ist, dass Todd Bookman, der den Podcast hostet, er hat die beiden Hauptstreitparteien im Interview. Und wir hören mal rein in den Moment, in dem sich dieser Konflikt um den Kater so ein bisschen rausschält.
Around 2 to 3 p.m. She comes knocking my door Friday, tells me that she's had my cat for the last 3 weeks. And she's paid $6,000 in medical bills and they don't know what's wrong with them.
Did you know who she was?
I did, yeah. And you know, I knew because she's the landlord from this place.
Rose points to the building Debbie owns. She says she's seen her across the yard. But they don't formally meet till that Friday on Rose's porch. Rose remembers that she thanked Debbie, thanked her for taking care of Tibbs and for taking him to the vet. Debbie's memory of this conversation, though, quite different.
She came out, she said it was her cats. I said, well, what's wrong with your cat? Because I'm doing all these tests on your cats, and it would save your cats a lot of stress not to do them and a lot of issues if we can figure out and you know what's wrong with your cats and we can get it back to its health. She said she had let the cat out to go and die on its own terms.
The miscommunication of all miscommunications here. Rose's fear was that Tibbs had gone to die on his own terms. But what Debbie hears is that Rose had abandoned a 19-year-old cat on a busy city street.
Und was sich dann eben daraus entspinnt, das ist schon wahnsinnig mit Social-Media-Kampagnen, mit Gerichtsprozessen, alles wegen diesem Kater. Und ich finde auch sehr spannend, wie er erzählt, wie Todd Bookman diesen Podcast hostet. Er ist wirklich so eine objektive Überinstanz. Ich glaube, man hätte den Podcast auch komplett anders aufziehen können. Jedenfalls habe ich gemerkt, wie mehrmals im Podcast ich so ein bisschen die Seiten gewechselt habe, für wen ich in diesem Fall war. Also ich war manchmal eher auf der Seite von Rose, manchmal ein bisschen auf der Seite von Debbie. Und irgendwann ist es dann für mich persönlich komplett gekippt. Wie habt ihr den Podcast im Verlauf der Episoden wahrgenommen?
Also mich hat er auf jeden Fall überrascht, immer mal wieder. Also gerade die am Anfang, also die erste Folge, du denkst dann irgendwann so, ja, die Geschichte ist jetzt eigentlich vorbei, oder? Und dann geht's aber erst richtig los, eben mit dieser seltsamen Misskommunikation. Und da stellen sich so viele Fragen. Und dann, passiert, also ich habe mich am Anfang noch gefragt, so was ist eigentlich das Thema? Geht's hier wirklich um den Kater? Und dann das, was du meintest, Mike, die Social-Media-Kampagnen, die verschiedenen Vorwürfe und so, die da aufkommen. Also da poppen einfach viel, viel mehr Ebenen auf, als ich am Anfang erwartet habe.
Ging mir ähnlich. Ich habe ihn angefangen zu hören, habe zuerst tatsächlich auch sogar ausgemacht, weil ich immer so Tiere, wenn es um Tiere geht, bin ich sehr sensitiv, sehr sensibel und habe ihn dann aber eben doch weitergehört und genauso ging es mir dann eben auch, ne? Was du gesagt hast, es gibt immer, zumindest am Ende jeder Folge, auch nochmal so einen Hook. Ja, ich will jetzt nicht spoilern, was da passiert, aber man will dann doch immer weiterhören und dadurch, dass der Podcast so aufgemacht ist, wirklich wie ein großer Investigativ-Podcast letztendlich, ne? Weil dieser Reporter da reingeht und er spricht mit den Menschen, er will rausfinden, was ist wirklich passiert, macht es schon Spaß. Und dann in so einem regionalen Umfeld, ne? Der spielt ja in einer Stadt, Manchester heißt die, das ist die Hauptstadt von New Hampshire. Ich habe mal nachgeguckt, 110.000 Einwohner. Also es ist schon eine regionale Geschichte, was ich besonders spannend finde, ne? Vielleicht auch für die Zukunft von Podcasts.
Ja, also ich habe auch gedacht, das ist ein schönes Beispiel, wie was Lokaljournalistisches für eine größere Zielgruppe erzählt werden kann und da auch einfach nochmal viel mehr Platz ist. Also ich vermute mal, dass der Reporter hat ja auch, sagt glaube ich auch, er hat diese Geschichte lange verfolgt und dafür, also darüber geschrieben oder eben wahrscheinlich so im Tagesgeschäft berichtet. Und jetzt rafft er sie nochmal so zusammen und ich finde, Mike, was du meintest, seine Rolle auch total spannend, weil er sehr zurückhaltend ist, finde ich. Also es geht nicht um ihn hier und auch ne, dieses sehr objektive, ruhige, gegenüberstellende hat mir gut gefallen, diese Rolle.
Die Story wird dann nochmal größer, als es zu einer Demo kommt, vor dem Laden von Debbie, die ja, vermeintliche Katzenkidnapperin. Und dort kommt es zu einem Vorfall, der den Fall dann nochmal um einiges größer macht.
And then there's another, much more subtle interaction that Rose alleges happens right in the middle of the protest. Something that would turn this cat struggle into something more.
15 minutes later, stopped me mid-chant and was like, hey, just so you know, you're not getting him back because you're black and I don't support you. And then I'm like, say it again. Of course, and she's just walking away, snickering. And there's recording of, I don't know if there's, but there's witnesses. She literally said it right in front of Cody, too. I'm like, you are insane.
In the video, you can't hear anything Debbie says to Rose. But you can see and hear Rose's reaction. Say it again, she says to Debbie. Say it again, tough stuff.
Say it again. Say it again, tough stuff.
Debbie denies she said it.
Just to be clear, you didn't say anything?
Absolutely not. I mean, 90% of the workforce I work with, okay, not they don't work for me. Look, I got guys that are Spanish, African, I don't know, all ethnicities. I mean,
indeed.
I mean,
I don't really know why race has come into this.
It's nonsense.
Das gibt dem Podcast nochmal so eine ganz andere Wendung, einen ganz anderen Dreh. Und es klingt irgendwie alles wahnsinnig kompliziert und kleinteilig und teilweise auch nebulös. Aber trotzdem hat mich wirklich wahnsinnig interessiert, wie das ausgeht, nachdem ich am Anfang, ähnlich wie du, Pia, dachte so, okay, das müsste eigentlich relativ schnell erzählt sein, was mit dieser Katze passiert ist. Gab es noch irgendwas an dem Podcast, was euch fasziniert hat oder was euch vielleicht auch nicht so gut gefallen hat?
Ja, so spätestens da an diesem Punkt, den wir gerade gehört haben, habe ich gedacht, okay, jetzt sind wir auf einer höheren Ebene, weil vorher habe ich so gedacht, wenn man jetzt sehr kritisch ist, dann könnte man auch sagen, wird hier ein Nachbarschaftsstreit nochmal sehr breit ins Mediale getragen und warum ist das so? Und das hat es dann, dieser Punkt spätestens für mich dann verändert.
Also ich finde den wirklich toll, deswegen habe ich ihn mitgebracht, aber ich finde auch, dass er Schwächen hat. Ich war, du hast das Ende erwähnt, am Ende auch so ein bisschen ratlos, hat er mich zurückgelassen, weil ich fand es nicht so rund am Ende. Also mir hat irgendwie was noch gefehlt. Nicht, dass er was offen lässt, das finde ich gar nicht so schlimm, aber irgendwie dieses ganz am Ende, so dieses Zumachen, da fehlte mir was. Ich dachte, okay, irgendwas muss da noch kommen, irgendwas muss mich da noch zufriedenstellen, sozusagen am Ende. Und ich fand auch, da werden sehr viele Themen angesprochen. Ne? Ihr habt das Thema Rassismus angesprochen. Es gibt noch einige, dieses Online, dieses Aufhetzen sozusagen durch Social Media. Mir hat am Ende trotzdem ein bisschen gefehlt, da weiter in die Tiefe zu gehen. Also es wird viel angesprochen, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, es wird eben angesprochen, es wird ein bisschen erzählt. Aber da hätte ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich fand, es stand teilweise so ein bisschen im Raum und wurde nicht so weiter erzählt. Hm.
Nun ist das ein Podcast von New Hampshire Public Radio, das noch wie eine Institution klingt und wirkt, die sich solche Podcasts leistet. Aber auch die Public Radios in den USA, die kriegen in Zukunft weniger Geld, entlassen gerade reihenweise Leute, weil Donald Trump eben kein Fan ist und ihnen den staatlichen Teil ihrer Finanzierung gekürzt hat. Was glaubt ihr, wie wird sich das auswirken?
Ja, wahrscheinlich wieder auch in ähnlicher Weise, ne, dass solche Podcasts immer weniger gemacht werden können. Ich meine, dieser Podcast jetzt speziell ist auch, du hast Schelge eben erwähnt, auch wirklich mit einem kleinen Team. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, entstanden. Also es sind jetzt nicht wahnsinnig viele Leute, die daran mitgearbeitet haben. Vielleicht geht es dann noch, aber ja, die müssen halt dann überall auch schauen, was können wir uns noch leisten zu produzieren, was können wir machen. Und ja, NPR, das ist ja so dieser Dach von diesen ganzen unabhängigen oder ich weiß gar nicht, wie man es nennt, also gemeinnützigen Radiosendern natürlich, die ganz viele tolle Podcasts auch machen, denen fehlt dann halt einfach das Geld, wenn es ihnen gestrichen wird. Kann man sich ja vorstellen, das ist wahrscheinlich auch ähnlich wie hier in Deutschland, ne, wenn da eingespart werden muss.
Seht ihr denn, wir haben jetzt über zwei US-amerikanische Podcasts gesprochen, wo seht ihr Parallelen oder Unterschiede, wie es den Podcast-Märkten in den USA und Deutschland gerade geht?
Es ist natürlich eine andere Situation in Deutschland als in den USA, auch weil diese Narrative, also Storytelling-Podcasts viel, viel größer sind. Aber natürlich hat das auch Auswirkungen hier in Deutschland, ne, wenn sowas wie Wondery zumacht, die wirklich viele, viele Produktionen hier auch in Deutschland hatten, wöchentliche, an denen viele Podcast-Studios dann auch dranhingen finanziell, dann wirkt sich das eben aus. Und fällt dann letztendlich wieder auf öffentlich-rechtliche Auftraggeber zurück, sind fast die einzigen jetzt in Deutschland, die es noch gibt. Dementsprechend ist es eben auch hier ähnlich, ne? dass da viel, viel wegfallen muss, was man vielleicht noch erzählen kann.
Ich glaube auch, dass in Deutschland gerade was dieses Storytelling-Podcast angeht, dass da wirklich sehr viel Last auf den Schultern der Öffentlich-Rechtlichen dann jetzt liegt, die ja dann aber auch oft jetzt nicht den Ruf haben, die ganz experimentellen, die ganz kreativen Sachen zu machen. Und ich glaube, dass das für den Storytelling-Podcast in Deutschland, dass das nochmal eine schwierige Situation werden könnte. Aber da muss man wahrscheinlich wirklich mal sehen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht, wie sich das entwickelt. Vielleicht wird da die Produktion ja auch nochmal so ein bisschen mutiger oder vielleicht verändert sich doch nochmal was in den Strukturen. Aber vielleicht sind auch unabhängig produzierte Podcasts am Ende diejenigen, die die kreative Arbeit, die kreative Last leisten müssen. Und so einen habe ich noch mitgebracht. Unabhängig produziert, Why is Amy in the Bath? Das ist ein Podcast von Brandon R. Reynolds und Gabby Lombardo, zwei JournalistInnen. Und die gehen darin der Frage nach, warum ist die preisgekrönte Schauspielerin Amy Adams, bekannt zum Beispiel aus Arrival, The Master, Sharp Objects, Nocturnal Animals und vor kurzem Night Bitch, warum ist die in ihren Filmen und Serien so oft in einer Badewanne zu sehen? Und klingt auch nach einer sehr kuriosen Frage erstmal, vielleicht auch wie bei den beiden anderen Podcasts, die wir schon gehört haben. Aber wer jetzt denkt, ja, wie oft kann das schon der Fall sein? In diesem Ausschnitt aus dem Podcast, da rechnen die beiden das mal durch.
Right, we went through Amy's entire body of work. 40 movies, 11 TV projects.
Yeah, and this is where I started to sweat, because this is where we really began to test this conspiracy theory that we'd come up with to see if it actually held up.
Okay, so 40 films, 11 TV projects. Keep that in mind. Amy's bathing in 1/5 of all her films, and a little less than that, 17.6%, in her entire filmography, TV included.
But check this out. I can tell you this. Since 2016, which was the year Arrival came out, and which, you know, is probably maybe her most well-regarded role, she's done 10 projects that are currently out there in the world. That includes film and TV. She's in a tub or shower in 5 of those.
Oh my gosh.
So half of her recent projects involve a bathing scene. And mind you, this is Amy at the height of her power. She could veto a tub scene if she wanted to. But in fact, she was a producer or an executive producer on some of those bathing scenes. So we know that she's there making that decision every time to say, I'm getting in that tub. Why?
Und ich mag an diesem Podcast so gern, weil ich das Gefühl hatte, das ist in letzter Zeit so ein bisschen verloren gegangen, dass sich wirklich jemand so eine total bescheuerte Beobachtung nimmt und der so bis zum geht nicht mehr nachgeht und die wirklich wissenschaftlich überprüft, um rauszufinden, was steckt dahinter. Und das mochte ich daran wirklich sehr, sehr gern. Und dass sich die beiden eben im Lauf dieses Podcasts Gedanken darüber machen, was eigentlich eine Badewanne im Film generell bedeutet. Und es geht um diese sehr interessante Kulturgeschichte der Badewanne im Film und auch so eine Frage wie, was muss man eigentlich tun, um als Schauspielerin ernst genommen zu werden? Und das aus so einer bisschen albernen Eingangsfrage dann rauszuschälen, das fand ich sehr schön und das hat mir auch so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass die Leute noch nicht aufgegeben haben, sowas zu machen.
Ich fand es, also mich hat es auch diese Frage erstmal gehuckt, aber auch verwirrt. Und sag so ein bisschen, okay, was kann da denn jetzt drinstecken? Das sind ja auch einige Folgen.
Genau, 7 sind es insgesamt.
Ja, das zeigt das, was du meinst, ne? Dieses, du nimmst eine Frage und machst ganz viel daraus. Ja, da denkt man auf einmal viel über Badewanne nach.
Jens, wie ging es dir damit?
Also ja, erstmal, als ich den Podcast davon gehört habe, vor einiger Zeit, war ich sofort dabei. Also ich habe nur gelesen, Why is Amy in the Bath? Und so diese Prämisse und habe gesagt, jawohl, da muss ich sofort hören. Ich liebe nämlich diese Podcast, so eine in Anführungszeichen bescheuerte Prämisse. Ich meine, Wind of Change hat ja sowas Ähnliches auch, ne? Und dann aber dem nachgehen. Ich habe dann sofort in Amy reingehört. Und habe ehrlich gesagt nach der ersten Folge erst nicht weitergehört, weil ich fand, dass sie sehr schnell auf so eine Ebene gegangen sind, die super Meta war. Also sie sind total schnell von diesem Why is Amy in the Bath, dieser Frage und von Amy Adams zu eben diesen ganzen Statistiken und wie geht's weiter und ja, man macht es, um Oscars zu gewinnen und so weiter. Aber sehr schnell, also mir ging das viel zu schnell, dass sie da so abgedriftet sind. Und ich persönlich, muss ich sagen, kam nicht so hundertprozentig mit der Erzählweise der beiden Hosts klar. Ich fand das so ein bisschen affektiert, ehrlich gesagt. Trotzdem, ich fand das Thema super und ich habe ihn dann jetzt auch weiter gehört. Und ich finde super viele Aspekte drin, die schon spannend sind. Und wer als Filmfan sowieso hundertprozentig verstanden, was jetzt eigentlich am Ende das Ding ist mit Badeszenen. Ja, es gibt viele Aspekte, aber ich habe dann, die Prämisse hat mir am Ende wieder so ein bisschen, ich mich gefragt, okay, warum habe ich mir das jetzt ganz genau alles so angehört?
Ja, also es gibt ja auch dann Interviews mit zum Beispiel einem Drehbuchschreiber von Miss Pettigrew Lives for a Day, der Film, in dem Amy Adams zum allerersten Mal in einer Badewanne war. Und da geht es darum, Warum schreibt man überhaupt Badewannenszenen?
Top of your head, you're on the psychiatrist's couch. What's tub mean to you? What does shower mean to you? How do you use them? Why?
I think, first of all, I think they're different. Just on a basic level, I think a shower is very functional. Just, you know, I'm getting it done. Now, of course, it can turn into psycho or whatever. But a bath is much more slowing down, reflective. It is a time alone, I think of. I think what they're generally used for is revealing vulnerability.
Yeah, I mean, as the person who first put Amy in a bath, like, this is huge for us. This is really big. It's really big. What makes her a good tub actress, do you think? Because she's in a lot of tubs. People are putting her in tubs a lot. Like, in the last half of her most recent projects, she had a bathtub scene or a shower scene.
You know, this is news to me. Now that you've said it, I realize it. I don't know what it is that prompts us to keep going back to tub scenes. I mean, in the film that I did with her, she has this wonderful openness and ease in her manner in that tub in such a way that she just kind of floats through that scene. I mean, that is, you know, the highest compliment. She's wonderful in that scene. And as an actress, she really is able to find those little things that make each character unique. And I guess you just need to get her back in the tub to see how she's going to handle it with each of those characters. That's all I can figure.
Und tatsächlich, mir ging es so, dass ich mochte die Erzählhaltung der beiden ganz gern, weil es war so ein bisschen plauderig, aber es war immer so, dass sie es sehr elegant hingekriegt haben, auf diesen nächsten wichtigen Punkt, auf den sie drauf wollen, auf den auch wieder raufzukommen, ohne dass es zu gekünstelt wirkte. Ganz andere Erzählweise, zum Beispiel wie bei Wind of Change oder Final Days of Sergeant Tips. Das auf jeden Fall.
Ja, ich habe als erstes irgendwie, ich muss zugeben, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe irgendwie an Tom Cruise Running gedacht. Und der jetzt, also Tom Cruise hat ja sehr viele Szenen in seinen Filmen, in denen er rennt. Hab dann gedacht, ja, da hat auch noch niemand, glaube ich, so richtig gefragt. Oder ist irgendwie allen klar, er hat da irgendwie einfach Bock drauf, sich so zu inszenieren. Und das ist schnell erzählt. Aber dann habe ich gedacht, naja, vielleicht übersieht man auch manchmal bei den, also, oder man denkt, es ist so obvious. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht durch. Also ich hätte jetzt einfach mal die These gedacht, vielleicht hat sie einfach Bock darauf zu baden.
Ja, Pia, ich glaube, da sehe ich deinen nächsten, womöglicherweise unabhängig produzierten Podcast über Wieso rennt Tom Cruise die ganze Zeit. Das könnte man noch machen. Sehr gut. Jens, Pia, das war's mit Überpodcast für heute. Vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Es war sehr schön und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne waren wir dabei.
Vielen Dank für die Einladung.
Und auch vielen Dank an das gesamte Überpodcast-Team, an Christine Watti und Kai Sarabi. Und mehr von Überpodcast gibt's in unserer Deutschlandfunk-App. Mein Name ist Mike Herbstreut. Danke euch fürs Zuhören. Macht's gut.